same shit. Different money. No genius. Good OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Es ist eine Vorproduktion. Wir wissen absolut nicht, was in den letzten Tagen passiert ist. Seht uns das nach. Ich grüße noch nach Frankfurt, aber wenn ihr das hört, nach Mexiko. Ey gordo.
Sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ich hoffe, es geht euch gut. Dieser Podcast erreicht euch bei Gesundheit und Sonnenschein. Ich bin schon in der Sonne. Ich bin schon weg. So, hey, ich bin gar nicht mehr da hier.
Das Frankfurter Wetter am heutigen Samstagmittag zeigt es uns auf jeden Fall auch, ne?
Auch heute wäre ein schöner Bundesliga-Heimspieltag. Das wäre ein schönes Ding.
Ja, ja.
Ist kalt, aber geil.
Ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Für euch zur zeitlichen Einordnung. Wir spielen morgen gegen Wolfsburg. Da wird es dann wahrscheinlich wieder schütten, aber egal. Darum soll es heute nicht gehen. Erklär uns doch mal, was wir heute machen.
Ich habe ja schon in einer Folge ein bisschen vorab angekündigt, dass wir eine reine Fragenfolge haben werden. Flacco fragt Fragen und Gordo fragt Fragen, stellt Fragen. Dann kommen wir einfach so ein bisschen in den Talk. Heute wird es einfach um alles und nichts gehen. Heute geht es hier wirklich um alles und nichts.
Oh, wie Qatar oder was? Alles oder nix. Dann würde ich sagen, fang doch gerne mal an. Hau mal was raus.
Ich habe aus allen möglichen Lebensbereichen Fragen. Mhm. Und ich fange einfach mal mit einer Sache an, so ein bisschen was Profaneres. Mhm. Thema Jugendherberge.
Mhm.
Auch irgendwie ist die Frage, ist Jugendherberge over oder underrated? Oder hat es genau den Status, den es haben sollte? Weil gefühlt ist halt Jugendherberge halt dieser Vibe mit Klassenfahrt und keine Ahnung, musst gar nicht so weit fahren und sowas. Und irgendwie ist das ja auch ein cooles System. Aber immer wenn ich in der Jugendherberge war, dann gab es da so Familien, die da auch Urlaub gemacht haben. Also gar nicht despektierlich oder so. Aber ich kenne niemanden. Kennst du jemanden, der in der Jugendherberge seinen Urlaub verbringt?
Nee, ich glaube, das sind halt so, also das sind prinzipiell auch die Familien, von denen die Elternteile auch mit zu den Klassenfahrten gefahren sind, weißt du, so safe, als Betreuungsmitglieder.
Ist auch definitiv ein Wanderurlaub, also ist irgendwie so, selbst wenn es in der Stadt oder in der städtischen Umgebung ist, das muss ein Wanderurlaub sein.
Ja, auf jeden Fall. Da, die arbeiten auch viel mit Gummistiefeln.
Gummistiefel, dann Deuter-Rucksack, auch wichtig.
Ja.
Deuter-Rucksack ist elementar.
Und
auch immer vorbereitet sein.
Also Jack Wolfskin-Jacke. Jack Wolfskin-Jacke.
Ja, safe.
Und Gerolsteiner Wasserflaschen.
Ja, und aber auch Apfelschorle. Es gibt noch eine Apfelschorle mit bei. Das ist auch wichtig.
So eine Freeway.
Banane ist da.
Obwohl,
Freeway nicht, nein.
So eine Lift-Apfelschorle.
Auch nicht, nein. So jemand hat nicht sowas von Coca-Cola und so. So jemand hat dann schon so, keine Ahnung, was für ein Backen. Auf jeden Fall so eher biomäßig.
Hass ja Apfelschorle.
Hass ja, so Standard. Standard. Ist auch komischer Vibe halt irgendwie. Stell dir mal vor, du machst dann, also ist ja cool irgendwie, weil du zahlst ja nicht so viel und kannst dich da auch selbst versorgen und sowas. Ich hab mal mit meiner Band damals vor, weiß ich nicht, 12 Jahren, 11 Jahren, haben wir mal ein Naturfreundehaus gemietet. Das ist auch so wie so eine Jugendherberge gewesen.
Mhm.
Und das haben wir für ein Wochenende, damit wir Songs aufnehmen, gemietet und halt üben können und so. Was ziemlich geil war, wir waren zu viert und hatten ein Haus für 40 Leute oder so mit Großküche für uns.
Okay.
Also das war schon geil, muss ich sagen.
Thema Jugendherberge. Also du warst sicherlich auch im Kontext Klassenfahrten mal in Jugendherbergen. Was ist denn also deine geilste Erfahrung, weil Jugendherbergen können ja ganz unterschiedlich aufgebaut sein. Ob das jetzt einfach in einem Haus praktisch, keine Ahnung, sechs Bettzimmer oder was auch immer sind oder.
Oder Bungalows, ne?
Ja, ja,
Bungalows genau. Immer schon auch. Also da freust du dich natürlich mehr drauf.
Wir hatten damals am Edersee Tiny Häuser, so zu viert.
Oh, die kenne ich, da hab ich mal mit Freunden, also da war irgendwie so, wir wollten zelten und hatten wir aber diese Häuser.
Ja.
Und das kannten wir auch vom Fußball. Da waren dann auch so, weiß ich nicht, 5, 6 Leute konnte man da irgendwie in so einer, ja, Mobile Home mäßig war das.
Nee, das war voll geil. Und da gab es einen Fußballplatz dann. Boah, wir haben da so viel Fußball gespielt. Es war in der 6. Klasse. So war für die zeitliche Einordnung. Wie alt war ich da? 11 oder so? Ich war ja immer ein bisschen jünger als die anderen. Ja, boah, good old times.
Ich finde Jugendherbergen und dieses ganze Klassenfahrtenthema und so immer, also fand ich immer geil, war die geilste Zeit so, die du hattest. Mhm. Wir hatten mal eine coole Klassenfahrt nach Bernau und waren da auch Skifahren und so. Das war halt geil, dass man das mit der Schule so.
Wo ist Bernau?
Bayern halt irgendwo, keine Ahnung.
Okay,
sechste, siebte Klasse. Da hat sich ein Kollege von uns bei der Mini-Playback-Show am vorletzten Abend oder so den Arm gebrochen, offenen Bruch vor 4 Klassen. Das war auf jeden Fall, habe ich auch schon mal erzählt hier im Podcast, glaube ich.
Mir kommt es nicht bekannt vor, also. Aber gut, ich höre dir auch eigentlich prinzipiell nicht zu hier.
Und da halt so dann auch so, ne, dieses ganze auf den Zimmern rumhängen und ein bisschen vielleicht mal das erste Mal irgendwie an Alkohol und doch nicht oder rauchen und dann auch so dieses, oh, da ist ein anderer Bus von mit einer anderen Klasse und die kommen aus Köln und oh, dann ist so voll die Konkurrenz da.
Ja,
und man achtet, also du hast volles Gemeinschaftsgefühl, so egal, ob du die Leute aus deinem Jahrgang magst oder nicht, da wird sich für jeden gerade gemacht, so.
Ja.
Ja, gibt einfach geile Erinnerungen oder auch Konfirmandenfreizeit und so. Viel auch dann, ich sag's wie es ist, damals war auch viel so dieses mit Mädels und Flirten und irgendwie und dieser ganze Gossip-Talk zwischen allen und so, das war schon immer geil.
Aber dazu, also wir hatten eine Skifreizeit in der 8. Klasse, also da waren die auch schon 13, 14 und keine Ahnung, ja, manche haben angefangen zu rauchen oder diese E-Shishas waren damals voll das Ding bei vielen und die Legende meiner Schule, ist mittlerweile alles verjährt, alles gut, da wurde auch auf jeden Fall in ein Edeka gesteppt und ja, etwas gekauft, was noch nicht hätte gekauft werden dürfen. Und das ist die Legende der Schule geworden. Wurden auch erwischt und so und wurden dann früher nach Hause geschickt. Es gab richtig Stress und teilweise sind die Leute hocken geblieben und haben es im nächsten Jahr genauso wieder getan. Aber in diesem Jahr, das war halt voll crazy, weil wir waren da halt zum Skifahren und alle Klassen waren halt immer so unterteilt. Ich glaube, es waren immer so Achterhäuser und so und es waren so kleine Holzhäuser. Und ich war nie in einem drin, weil unsere Klasse hatte, da ging es nicht ganz auf. Und diese Jugendherberge hatte dafür ein größeres Haus. Da haben wir, glaube ich, mit 11 oder 12 Mann drin gewohnt. Und ich sage dir, das Beste vom Besten. Das war nicht so ein altes Holzhaus, das war so ein frisch renoviertes Steinhaus. Wir hatten im Vergleich zu den anderen halt so separate Zimmer, wirklich abgetrennt mit Türen, 2 große Bäder. Wir hatten in der Mitte so einen Gemeinschaftsraum mit einem riesen Tisch. Dann hatten wir hatten im Keller eine Tischtennisplatte einfach.
Oh, Tischtennis-Game halt auch. Das ist so ein Ding, Tischkicker, Tischtennis, Billard, das sind so die Sachen, die fetzen halt auch.
Ey, wir haben da, und das Haus stand auch so ein bisschen abseits, bedeutet bei diesen abendlichen Runden, die Lehrer gegangen sind, um zu überprüfen, ob wir schon pennen, nie jemand bei uns vorbeigekommen, weil das so richtig, man musste den Weg kennen und da ist man im Dunkeln ungern langgelaufen. Und ja, wir hatten auch
Lehrer, die hatten da keinen Bock drauf, die haben einmal geguckt und dann wollten die auch pennen, glaub mir.
Ja, ja. Ey, das war eine legendäre Klassenfahrt.
Man macht sich dann aber als Jugendlicher oder ganz junges, also so diese, ne, diese, nicht mehr Kind, aber so in dieser Pubertät und so, macht ja auch so voll den Kopf um alles und alles ist irgendwie groß und ich weiß noch, da war ich schon älter, das war Abschlussfahrt in der 10. Klasse, da bin ich nach Schottland gefahren und meine Schwester war dabei, die war im Abi-Jahrgang und die konnten sich entscheiden, ob die mit nach Malle fahren mit allen Abi-Leuten oder so zur Unterstützung halt eher nach Schottland und halt, ja, da halt die Lehrer so ein bisschen unterstützen, aber einfach das Ältere mit dabei sind und wer halt als Ersatz halt darauf Bock hat. Und meine Schwester hat gesagt, ey, kein Bock auf Malle. Und so kann ich meinen kleinen Bruder ein bisschen
mobben,
im Auge behalten. Die hat mich auch, wir sind da mit dem Dings, mit so einer Fähre, also so eine Übernachtfähre halt gefahren. Ja. Die hat mich da, das war die Einzige, die mich wach gekriegt hat. Ich habe mir so die Lampen ausgeschossen auf dieser Fähre.
So geil.
Und
10. Klasse, wie alt ist man da? Wie alt warst du?
16, ich war so 16, glaube ich, 16, ja.
Okay, crazy.
Und dann halt auch, dann hat sie mir Alkohol gekauft im Supermarkt und so. Aber die war schon, muss ich sagen, da war sie echt, ohne sie hätte ich da auch wieder Pech gehabt, weil ich mich bei den Lehrern bestimmt bei Einzelnen verbrannt hätte. Aber da war es halt geil, ja.
Wie ist es vor allem von dem Ding her, weil sie war ja volljährig zu dem Zeitpunkt schon.
Ja.
Die Lehrer konnten ja auch nichts dagegen sagen. Sie war ja quasi deine Erziehungsberechtigte. Jetzt.
Nein, ja. Aber die haben natürlich auch nicht mitgekriegt, dass meine Schwester für mich Alkohol gekauft hat.
Ja.
Aber was halt cool war, dort in Schottland, also wir hatten so ein komisches Haus, das war, ey, unvorstellbar, jeder kennt Doppelstockbetten, ist schon ein mieser Upturn. Das waren Trippelstockbetten.
Bist du aber Haus, in einem Doppel oben oder unten lieber?
Eigentlich unten. Auch wenn viele sagen so, dann hast du da von oben den und keine Ahnung, aber gerade auch wenn du auf so einer Klassenfahrt, wenn du da irgendwie halb betrunken gefühlt und da oben noch und dieses über diese enge Leiter, nee, kein Bock.
Ey, ohne Witz, also du hast so richtig die Metamorphose über die Jahre gemerkt. In den ersten Klassenfahrten, alle wollten immer oben pennen, ne?
Klar, hierarchiemäßig, ne?
Ja, und oben ist cooler, weil das ist ja nicht so gewöhnlich. Normal pennt jeder eigentlich immer unten, ne? Und dann ab der Berlinfahrt, das war bei uns auch 10. Klasse, da hat's dann angefangen. Da waren dann so die Lager, manche mochten oben, manche mochten unten und es hat bei uns perfekt gepasst von der Aufteilung. Und dann wirklich in Lissabon, meine Abschlussfahrt in der 12. Klasse, ey, ich habe noch kurz am Check-in was geklärt, weil ich hatte in unser Hostel, wo wir übernachtet hatten, hatte ich von Deutschland aus hinten Fußballkarten bestellt, weil ich organisiert habe, dass ein Teil unseres Kurses, inklusive eines Lehrers auch, der Bock hatte, praktisch Stadionhopping gemacht haben. Und okay. da lief gerade Nations League im Benfica-Stadion. Und dann haben wir dort Ronaldo gegen Italien gesehen. Also Portugal-Italien.
Sehr geil.
Stadion war komplett leer, aber war ein geiles Erlebnis. Und deswegen kam ich dann halt ein bisschen später aufs Zimmer und diese Wichser haben sich alle Betten unten schon gesaved und ich musste dann oben pennen. Und da war, also das war dann schon, da war keine Leiter mehr. Da musstest du einfach irgendwie hochklettern. Und das waren so richtig gaggelige Metallstockbetten, wo du echt schon Schiss hattest. Dass die nicht einfach umfallen, wenn du da komisch draufkletterst.
Oh. Ey, das ist halt so dieser Wandel, Generationswandel ist ja Quatsch, aber du weißt halt so dieses Älterwerden, ne, dass dann Bedürfnisse und Ideen über Dinge sich halt auch ganz schnell ändern und Einstellungen und deswegen das mit diesem oben, unten, ey, ist halt schon auch, war immer so ein Ding auch, oder wer ist mit wem im Zimmer und ist dein Zimmer irgendwie cool, wenn dein Zimmer so dieser Melting Point ist, wo immer alle zusammenkommen und irgendwie ist es aber auch voll nervig, wenn du mal deine Ruhe haben willst. Ich hatte halt auch echt viele geile Fahrten. Ich habe ja dann auch ein FSJ gemacht, da hattest du 5 Seminare, eine Woche, was super cool war, weil du schon älter warst und du hattest da auch mehr Bock drauf. Das war nicht so dieses, du machst dumme Sachen wie wandern gehen oder so ein Schmuder halt, auf den du halt keinen Bock hast. Sondern du hast oder Museumsbesuche oder waren ja auch coole Sachen dabei, aber beim Seminar hast du halt eher irgendwie, weißt du, du hast einen geilen Film gedreht, du hast ein Musikprojekt gemacht, also hast coole Sachen gehabt, an denen du arbeiten konntest, coole Leute, und da war das mit Alkohol dann auch nochmal anders, so alle volljährig oder die meisten volljährig, ja. Dann konntest du auch einfach trinken, wenn du nicht übertrieben hast, wir haben trotzdem übertrieben. Und dann habe ich das noch 5 Jahre gemacht als Teamer und auch das war cool, weil du bist dann trotzdem Teil der Gruppe und nicht nur dummer Vorgesetzter.
Ja.
Das war eine geile Zeit, da habe ich tausende von Geschichten und Anekdoten und auch so einfach tolle Gefühle und Empfindungen. Ich weiß aber so, ich hätte jetzt eine Woche aus meinem Leben raus und sowas machen, ich glaube, ich hätte nicht so Bock drauf, sage ich ganz ehrlich.
Ich muss
deswegen halt, ja. Ich bin kein Jugendherbergen-Urlaubsmensch, kann ich sagen.
Auch wenn es nicht, ja, okay, verstehe ich. Auch wenn es nicht der Kern der Frage ursprünglich war, weil ich gerade so über meine Abschlussfahrt nachdenke. Warst du mal in Portugal?
Mm-mm.
Okay, dann kann ich dir die Frage nicht stellen. Aber ich stelle die Frage einfach mal in die Community. Ihr könnt gerne mal Feedback drauf geben. Und ich lese mir das auch gerne durch, weil das ist eine große Kontroverse. Biermarken in Portugal. Da gibt es 2 große Konkurrenten. Sagres und Superbock. Wofür seid ihr? Und ich gebe euch mal nicht meinen Call, einfach um hier niemanden zu beeinflussen. Aber ey, ich gehe am Ende wahrscheinlich mit. Es ist eine sehr nostalgische, schöne Erinnerung, so Jugendherbergen, was man dort damals gemacht hat. Aber mittlerweile wäre ich da auch, boah, ich brauche meine Ruhe. So, ich könnte mir kaum noch vorstellen, mit jemandem zusammenzuwohnen, weißt du? Ich mache meine Wohnungstür zu und bin so, oh, endlich Ruhe. Und dann nicht mal ein eigenes Zimmer zu haben. Bah.
Ja, also wenn wir so mit J-Town oder so, wenn wir da irgendwie so mal ein Wochenende irgendwo haben, dann ist das cool, da hat jeder irgendwie sein Zimmer und trotzdem hast du halt so ein Gemeinschaftshaus.
Das haben wir auch.
Dingen arbeiten. Das macht Bock. Oder auch mal so mit Freunden irgendwie zusammen in Urlaub fahren. Aber irgendwie auch so ein bisschen was für sich haben, ist auch geil.
Ja, also man kann es ein bisschen damit vergleichen, dass wir mit der Familie, also auch mit Pete und Lukas und so, fahren wir regelmäßig an die Nordsee, in die Niederlanden. Und da haben wir auch, je nachdem wie viele in der Familie mitgefahren sind, hatten wir dann teilweise ein Haus einfach mit 3 Zimmern, dann nur für Pete und Lukas, unseren ältesten Cousin und mich. Und es war dann halt auch so ein bisschen Jugendherbergemäßig. Hat man im Wohnzimmer mal gemeinsam gechillt und dann.
Logisch, ja. Aber du hast ja was anderes, als wenn du jetzt bei einer Jugendherberge halt die Dusche, Gemeinschaftsdusche auf der Toilette mit 2 anderen Schulklassen hast.
Ja,
und gehst da jetzt
ja.
Mit Kollegen oder so oder mit deinen Partnerinnen oder so halt.
Ja, safe.
Was hast du mitgebracht?
Mal eine ganz kurze und profane Frage. Ich habe eine der letzten Folgen nochmal reingehört und da ist eine Floskel mir aufgefallen und die müssen wir mal näher definieren. Ab wann ist man alteingesessen?
Wann haben wir darüber gesprochen?
Hey, du hast über irgendeinen alteingesessenen Italiener oder so gesprochen.
Okay. Also alteingesessen bedeutet ja immer lokal verbunden. Ne? Also alteingesessene, die Person hat immer in dem Ort gewohnt, finde ich.
Mhm.
Und ich finde halt so, keine Ahnung, also wenn du mal, muss man natürlich auch, sowas sagt man ja nicht zu einem 10-Jährigen. Ne? Nee. Also alteingesessen gibt es ja auch schon eine Altersgrenze. So, ab wann fängt das überhaupt altersmäßig an?
Nee, ich muss halt sagen, also mir kommt es vor allem halt immer so mit Gastronomie in den Kopf oder mit halt kleinen Geschäften und so. Ne? Also ich sag das jetzt auch nicht zu einer einzelnen Privatperson, so du bist alteingesessen in was auch immer. Also
ja, weiß ich nicht, also so gerade auf dem Kaff, wenn jemand da, deswegen meine ich so, wenn jemand, weiß ich, der 40 Jahre alt ist und sein Lebtag da groß geworden, da eine Familie gegründet, dann ist es ein Alteingesessener.
Ja, okay, ja, verstehe ich.
Ein schlechter Stuhl, den du seit 40 Jahren hast, könnte auch ein Alteingesessener sein.
Oh Gott.
Aber ja, so bei lokalen, ich finde so 30, 20, 25 Jahre ist schon Pflicht, aber eigentlich eher so 30, 35 Jahre, so Oldtimer-Status, wie
also,
beim Auto mit Oldtimer.
Also bin ich bin noch kein alteingesessener Frankfurter.
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Also wenn du dich, weil das also, ja, vom Faktum her bist du das, du bist dort verwurzelt, du bist groß geworden,
ja.
Du lebst dort, aber du bist noch nicht alt genug dafür.
Okay, gut, dass
du, wenn du 35 bist oder so 40 oder so, dann finde ich, dann ist der Moment gekommen, dass man sagt, ach, der Flaggo hier um die Ecke, das ist ein alteingesessener.
Ja, Frank, ist dann ein Original, ein Frankfurter Original, ne?
Ist halt, genau, gibt's das eigentlich auch so in, sagt man es auch so in anderen Gegenden des Landes, also so, oder ist das so ein Dialekte-Ding? Dass man alteingesessen eher in Hessen.
Nee, das ist schon, das ist eher
in
ein
NRW
hochdeutsches,
auch, ne?
Eher hochdeutsches Ding, würde ich sogar sagen. Also ich glaube, damit kann man überall was anfangen. Ja.
Stimmt, ich habe mir auch gerade überlegt, dass man auch alteingesessen sorgen kann, immer Kunst sorgen.
Genau.
Ja, also wie gesagt, für mich ist die Grenze so 35, aber hat auch was, wie gesagt. Du meinst ja generell, man kann es ja nicht zu einer Privatperson sagen, also.
Ja, doch.
Das ist ja für dich erstmal noch nicht claim.
Also du hast mich schon überzeugt damit. Ich habe es aber irgendwie immer so mit Restaurants, mit, keine Ahnung, alten Bäckereien oder so. Die sind alteingesessen so. Aber ja, du hast schon recht, man kann es auch zu Personen sagen. Ja.
Aber wegen alteingesessen und noch so ein paar Jahre, die du noch hast, ganz stumpf die dümmste und irgendwie auch eine der wichtigsten Fragen, die sich jede Person wahrscheinlich immer mal selbst stellt, was macht Flacco in 5 Jahren? Nicht nur vom Best Case, sondern vom possibly Best Case. Also ne, dem, der schon möglich ist, aber wenn es einfach auch gut läuft.
Also, hoffentlich hat Flacco in 5 Jahren mal so eine Bachelorarbeit geschrieben, die er jetzt seit 3 Monaten vor sich hinschiebt. Am Montag, am Montag gehe ich in die Bibliothek. Ja, ist, trust the process.
Kleine Baby Steps auf jeden Fall.
Ja, 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 er muss. Genau, und.
Also zur Einordnung, dann bist du 27, ne?
Danke.
Spaß, mein Freund. Ich weiß, dass du dann 28 bist.
Oh, ich werde so häufig momentan nach dem Ausweis gefragt und werde jünger geschätzt. Dann kann ich jetzt auch mal so ein bisschen Understatement gebrauchen, dass ich auch mal älter geschätzt werde. Ah ja, passt. Nee, ich werde dieses Jahr für die OG-Niners, die es nicht wissen, 24. Aber nachdem ich meinen Bachelor gemacht habe, werde ich auf jeden Fall nicht weiter studieren erstmal. Ich will den Arbeitsmarkt testen. Und ja, ich habe verschiedene Projekte am Laufen, ne? So Sachen wie Rap Girls in guten Ton, OG Niners, die inshallah bis in 5 Jahren auf jeden Fall noch dabei sind, am Start sind. Und vielleicht auch ja über die Zeit hin mehrere Türen eröffnen können, sagen wir so. Also ich, der best Case, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man über eigene Projekte in 5 Jahren vielleicht den Lebensunterhalt so finanzieren könnte, dass man gut über die Runden kommt und dann immer weiter an neuen Projekten und an den bestehenden Projekten feiern könnte. Was possibly auch möglich ist, womit man auch gut arbeiten könnte, wäre, dass man in der Branche, in der man sich halt bewegt, ne, Medien, Journalismus schaffend, wie auch immer, irgendwas mit Sport oder Musik, irgendwo anheuert in einem guten Team und dort irgendwie arbeitet und nebenbei die Projekte weiter pusht. Ist es eine befriedigende Antwort?
Ja, jein. Das bezieht sich sehr auf dein berufliches Leben. Das ist der erste Punkt.
Ja.
So vielleicht, also ich erwarte jetzt nicht, dass du sagst, dass du in 5 Jahren geheiratet haben willst und ein Kind haben willst, aber vielleicht auch so dieses, oh, ich kann und will mir vorstellen, in 5 Jahren noch in der gleichen Wohnung zu leben.
Ja.
Ja oder nein?
Ja.
Gut. Ein Wunsch, den ich für dich für die nächsten 5 Jahre habe, nicht, dass du das immer machst, aber weil es mir jetzt gerade aufgefallen ist, wenn du über dich sprichst, vielleicht machst du es auch häufiger, ich muss das mal checken, dann rede auch von dir selbst und nicht von Mann.
Ach so. Ja, ja, passiert.
So, weil du bist für mich ja schon auch jemand, der Dinge anpackt und macht und Motivation hat und auch den Drive, Dinge umzusetzen und anzugehen. Ich habe heute drüber nachgedacht, was macht Flacco eigentlich, wenn er irgendwie was umsetzen will, aber einfach auch mal keinen Bock hat. Und irgendwie ist es echt interessant zu sehen, dass du dich immer irgendwie motivieren kannst und sehr dahinter bist, was du tust. Und sonst finde ich, klingt es gut. Also ich kann mir dich halt auch irgendwie generell, und das ist ja auch sowas, nur in diesem Medien, in dieser Medienbranche in irgendeiner Form vorstellen. Ich glaube, das ist halt einfach auch dein Ding.
Ich stelle vor, ich werde so ein Original und mach so einen Kiosk auf.
Das kannst du auch noch mit 45 machen.
Ja, ja.
Ich denke, dass du auch auf jeden Fall dir die Möglichkeit offen halten kannst, sollst auch was thematisch Dinge, nicht nur Musik, sondern auch Sport und das Ganze, weil du da halt auch extrem drin bist, dass du die Möglichkeit haben kannst, dass du sagst, ich will mich auch mit so journalistischen Schreibkram, gerade was Sport oder sowas betrifft, Sport und Musik, dass du da halt auch einfach Fuß fassen kannst, und dich connectest und deinen Lebensunterhalt weiter bestreiten kannst und vielleicht hoffentlich einfach auch mit unserem Podcast, deinem Podcast. Ja.
Also vor allem zum letzten Punkt kann ich jedem, der vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, zu denken, so Medien und Journalismus und das ganze Thema, das ist vielleicht was. Man kann Bildung, Qualifikationen und alles sammeln, wie man will. Socializen, networken und Kontakte knüpfen.
Richtigen Zeit am richtigen Ort sein und einfach mal auch ein bisschen, also man muss natürlich was leisten können und Talent haben,
ja.
Aber du musst auch das Glück haben, und das sagen schon alle jeglicher Branche, die mit Medien zu tun hat,
ja.
Dass du auch irgendwie immer mal jemanden brauchst, der dir eine Chance gibt, der an dich glaubt.
Ja.
Das wünsche ich dir. Ja.
Ich danke dir, mein Bester. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ihr müsst ja, wissen, halt in 5 Jahren geht Gordon in die Rente.
Genau. Bei mir ist es schon so, dass irgendwie, ich bin jetzt 38, dass...
Wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht, Mann. Wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht, Mann.
Dass es ein Stück weit für mich schon auch so, nicht, dass ich am Scheideweg meines Lebens stehe, aber es ist schon auch ein wichtiger Meilenstein jetzt. Das heißt, auf jeden Fall ganz, also ich fange mit privat an, dass schon klar ist, dass meine Frau und ich noch ein paar Dinge, die wir bis dahin noch, paar Tabs, die wir schließen wollen, unseres Lebens, aber wir wollen auf jeden Fall Eltern werden, vielleicht auch irgendwie ein Haus ziehen oder so. Das wäre die zwei Sachen, finde ich, wäre geil und wunderschön. Beruflich halt eben, und da ist dieser Scheideweg so, entweder weiter pädagogisch so zu arbeiten, in der Leitungsposition oder vielleicht irgendwann nochmal anders, planerisch vielleicht auch, dass ich auch mir da auch was vorstellen kann, wobei ich sage, in 5 Jahren, ich würde auch gern wirklich, ich bin auf meiner Arbeit sehr zufrieden, ich liebe meine Arbeit, insbesondere halt eben auch meine Kollegen, das Umfeld und das Ganze, dass ich mir auch vorstellen kann, in 5 Jahren dort noch zu arbeiten. Und der andere Punkt ist halt, dass ich am allerliebsten aber halt eigentlich hätte, dass ich, wir mit der Musik so weit vorangekommen sind, natürlich der Best Case ist, dass man seinen Lebensunterhalt da komplett von finanzieren kann. Das wird erstmal schwierig, aber dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, im Job weniger zu arbeiten, 25 Stunden oder sowas, 28 Stunden und den Rest halt eben nebenberuflich in die Musik zu packen. Und den Podcast, also diesen ich habe schon auch diesen Drang in mir, Dinge von mir zur Schau zu stellen. Ich liebe es, kreativ zu arbeiten. Ich liebe es, mit Medien zu arbeiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich in 5 Jahren komplett nichts mehr mit Pädagogik zu tun habe, sondern halt eben genau nur darin drin bin. Kommt einfach drauf an.
So, also ja. Was man auf jeden Fall feststellen kann und was natürlich auch die Schnittmenge von uns beiden ist, die ja auch auf jeden Fall unterschiedlich ticken. Ich glaube, jeder, der einen Podcast macht, der so die Öffentlichkeit in sozialen Medien und in generell Medien sucht, und das ist das, was du eben angeschnitten hast, ist zu einem gewissen Maße auf jeden Fall selbstdarstellerisch. Und das ist ja auch nicht schlecht. Das ist eine gute Eigenschaft, finde ich. Wenn es halt nicht in, keine Ahnung, narzisstische Züge übergeht oder...
Und Größenwahn.
Größenwahn, ja, genau. Ja. Aber natürlich suchen Leute, die sich versuchen, eine Plattform aufzubauen, Output kreieren, natürlich auch Bestätigung von außen. Ne?
Also alles, was wir machen, ist ja im Endeffekt Unterhaltung. Und wenn wir unterhalten, dann sind wir Sender, wir sind auch in Teilen Empfänger, aber wir sind im großen Teil Sender, kommunikativ, und dann ist es logisch, dass wir einen Empfänger brauchen, sonst wäre das halt hinfällig, ne? Also das muss man einfach sagen, dann braucht man das nicht. Ich habe ja ein bisschen mehr Fragen als du, und ich hätte eine, die ganz krass daran anknüpft, was du gerade eben gesagt hast.
Ja, hau raus.
Wenn das für dich okay ist. Und zwar, wie findest du das, dass du das, was du medial machst, ne, also Podcasten, Radio, all diese ganzen Sachen, Vlogs, dass das was ist, was halt digital vonstatten geht? Und sozusagen dadurch mehr in so eine, insbesondere wenn man am Anfang steht, auch mehr in so eine One-Way-Richtung geht, ne? Also es ist ja nicht dann die ganze Zeit auch was du immer wieder zurückbekommst. Im Gegensatz dazu, dass du, wenn ich jetzt zum Beispiel die Erfahrung habe, auf Bühnen aufzutreten, und ich kann sagen, Musik produzieren geil, Studio geil, Videos machen geil, das sind alles Dinge, die übertrieben krass Bock machen. Und es gibt zwei wunderschöne Gefühle. Das eine ist, wenn du weißt, ich habe heute eine geile Idee gehabt mit einem geilen Song und habe das zumindest schon umgesetzt, oder wenn ein Song fertig ist. Und der andere krasse Moment ist, wenn du auf der Bühne stehst und performst und das zurückbekommst und das Ganze. Findest du es manchmal traurig, oder fühlst du dich halt wohler in dieser Situation, in der du bist, dass du nicht auf einer Bühne stehen musst, kannst, sollst?
Das ist wahrscheinlich die Komponente, die ich am meisten in dem Arbeiten, was ich habe, bislang vermisse. Also ich fand das so geil, weil wir waren ja bei OG Kimo auf dem Süd-Süd, Und da hat man dann mal die Möglichkeit gehabt, also ich will jetzt nicht sagen, dass mich da irgendwelche Leute kannten, so, aber trotzdem einfach in Kommunikation mit den Leuten zu gehen. Leute haben gefragt, was macht ihr? Und dann, ah, hey, cool, feiert man. Und dann auch natürlich den einen oder anderen Künstler getroffen, dort einfach mit Leuten ganz verschiedener Art sich unterhalten. Leute haben das wertgeschätzt. Ey, ich hab zeitweise mal ein bisschen auf Twitch gestreamt. Das habe ich vor allem auch dafür getan, um ein bisschen direkteres Feedback zu bekommen, um in Kommunikation mit Leuten zu gehen, die meinen Shit verfolgen. Ich lese jeden YouTube-Kommentar, einfach weil ich das fucking nice finde, dann da darauf eingehen zu können und einfach zu merken, dass du in den Leuten was auslöst. Aber man sucht halt auch seinen Weg über die Zeit mit das sollte man auch nicht zu viel machen, aber ich suche trotzdem meinen Weg, mich beispielsweise mit den Zahlen auseinanderzusetzen und daraus meine Befriedigung zu finden. Nicht, dass ich jetzt sage, oh Gott, jetzt haben wir so und so viel Zahlen, nächste Woche so und so viel Zahlen. Aber als ich das erste Mal, und das ist jetzt auch schon eine gewisse Zeit her, bei Rap Girls einen guten Ton, eine Folge hatte, die meine ich... Also das hatte ich in verschiedenen Steps, ne? Immer wenn so ein Step kam, ich hatte das erste Mal irgendwie so 20, 25 Aufrufe auf eine Folge und es war dann so, ey krass, die Folge ging was? 1,5 Stunden? Ich habe gesehen, die wurde auch meistens zum Großteil zu Ende gehört. Da hat sich gerade eine Schulklasse praktisch freiwillig hingesetzt und dir zugehört. So, das ist crazy. Das ist echt crazy. Die haben eine Stunde ihres Lebens geopfert und haben dir zugehört. Dann nächster Step, dann war es mal 100 Aufrufe, dann waren es mal 500 und du denkst irgendwann so, ey, da sitzt ein Riesensaal von Leuten vor dir und hört dir einfach fucking normal eine Stunde zu über irgendein Thema, was du halt geil findest und wo du der Meinung bist, dass andere Leute darüber mehr wissen sollten und die catchen anscheinend diese Begeisterung dafür, weil sie dir eine Stunde zuhören in ihrer Freizeit. Und das, da, also ich versuche das nicht zu sehr auf die Zahlen direkt zu beziehen, ne, weil das macht dich am Ende auch nur unglücklich und dann, wenn es stagniert, dann bist du dabei, dich selbst abzufacken und was auch immer. Aber immer wieder auf so diese Zahlen zu vermenschlichen praktisch und zu denken, was dahinter steckt. Und das
ist halt, also verlangt natürlich eine intensive Transferleistung, ne, dass man das auch gefühlsmäßig dann auch so wahrnehmen kann. Weil ich habe ja den Vergleich zu beidem, so, ne, sowohl bei Releases, die halt eben auch nur so funktionieren und Videos, die wir uploaden und halt eben auch den Podcast und natürlich aber auch Live-Experience. Und natürlich ist ein Teil davon ganz simpel, Fact, zu sehen, wie viele Leute sind heute wegen uns gekommen, wie viele Leute sind generell da. Und der Vorteil halt so an diesem Live-Spielen, gerade an irgendwie einem coolen Fest oder so, Radio X-Bühne, ne, WM, solche Gigs oder auch, als wir bei den Ringern beim Halbfinale waren und beim Finale vor 1500 Leuten.
Ja.
Es waren schon halt einfach geile Momente. Und dann auch zu sehen, wie viele Menschen du erreichst. Was schöner ist daran, ist halt noch diese, dass Leute zu dir kommen und dir Feedback geben. Sowohl gut, auch halt auch Dinge, wo die sagen, oh, da geil und das, aber da könnt ihr nochmal, habt ihr noch Bock, das zu machen? Also weißt du so, du kriegst auch Feedback, was du ändern kannst oder was, zumindest in deren Perspektive was ist, wo sie sagen, da sehen sie halt Potenzial. Und das Schöne ist aber halt wirklich, dann sind Leute zu mir gekommen, keine Ahnung, zu mir kam mal, Shoutout an Jamal, one of the other biggest fans of J-Town, und dessen Mutter kam irgendwann zu mir und er hat mir sie vorgestellt, das ist ungefähr mein Alter, ein bisschen älter, und dann sagt sie mir so, dass Basquiat einer der schönsten Songs ist, den sie jemals in ihrem Leben gehört hat. Wow, das hat mich so, das ist wirklich was, wo ich einfach weiß, ey, nicht dieses, oh, Olli hat's gut gemacht, sondern es gibt mir ein richtig gutes Gefühl, dass ich jemandem was geben konnte und die Person ungefähr auf eine gewisse Art und Weise das Gleiche empfunden hat wie ich, als ich das komponiert habe. Und so Sachen sind natürlich cool oder so einfach dieses, auch wenn du auf der Bühne bist, diesen Austausch zu spüren, du gibst Power, du kriegst Power, so, das ist so eine, es gibt natürlich auch Auftritte, die sind wack und dann ist das halt, dann ziehst du das auch gut durch und man hast selber Spaß dabei, aber das ist schon was, wo ich sage, das ist schon cool, ich weiß, kann mir nicht vorstellen, dass wir mal irgendwann mal einen Live-Podcast hätten, sage ich dir ganz ehrlich, mal gucken in 5 Jahren, Aber ich fühle zum Beispiel den Punkt über Video insgesamt generell, jetzt nicht nur in Bezug zu Podcast, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass du viel so im Hip-Hop-Bereich Konzerte und sowas, so, ne? Also wie so Vlogs und so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das was ist, was dir auch den Punkt nochmal mehr befriedigen würde, nämlich auch irgendwie dort direkten Austausch und dann auch auf die Videos nochmal eine andere Art von Feedback und auch eine, ja, es hat einfach eine größere Reichweite, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Absolut, absolut. Und sicherlich ist das auch ein Punkt, der im Hinterkopf läuft und auf jeden Fall auch in Zukunft nochmal ausgebaut werden soll. Was ich noch auf jeden Fall, also als einen Unterschied, einen großen Unterschied wahrnehme, ist, also es ist jetzt wahrscheinlich auch ein Spezialfall, weil also bei OG Niners läuft es ja ganz anders als bei Rap Gods im guten Ton, weil wir hier natürlich direkt praktisch vor allem das Feedback von unseren Zuhörern suchen. Bei Rap Gods im guten Ton läuft es so zweigleisig, weil ich auf der einen Seite dort das Feedback von den Zuhörern natürlich feiere, auch wenn ich verstehe, dass ich in vielen Situationen, also entweder die Leute haben noch einen Punkt, den sie ergänzen können oder haben nochmal eine Rückfrage und das ist ja alles cool, das ist ja alles sehr, sehr, sehr informativ, ne? Also es ist einfach sehr viel Information, die ich weitergebe und aus der die Leute, ihre Meinung ziehen können oder was auch immer über ein Projekt. Und was bei mir dann die krassesten Momente sind, ich weiß noch, zweite Podcast-Folge, die ich jemals rausgehauen habe. Ich lade einen Instagram-Beitrag hoch mit dem Cover von Bester Tag meines Lebens Album und Savas liked das Bild. Ich war so, Alter. Ich mach das auch gar nicht kleiner, als es ist. Und ich mach das eher größer, als es vielleicht ist. Ich spreche über Jays Katalog. Jay hört sich das zum Release um 0 Uhr an. Um 12:30 schickt er mir 18 Audionachrichten, ist so voll hyped und feiert das. Danach, auch wenn ich Reactions auf YouTube gemacht habe, der immer so, ey Bro, ich weiß, du hast die Reaction schon gemacht, kannst du mir die schicken? Ich will die schon sehen, bevor die hochgeladen ist. Ey, so voll positiv gehypt darauf. Als ich über MP jetzt gesprochen habe, der Mann hat da Sachen rausgecuttet, das in seine Instagram-Story, voll dankbar und das ist sowas, das ist so die andere Komponente, die mir halt so viel gibt, weil ich natürlich auch, natürlich bin ich jemand, der Output kreiert, aber auf der anderen Seite halt auch nur über den Input leben, also kreieren kann, den mir die Künstler geben. Und das natürlich ist sowas Großes.
Also natürlich haben wir hier auch diese Output-Input-Geschichte, aber bei deinem Podcast ist es ja nochmal anders, weil es ein wirklich viel mehr ein informativer Podcast ist als Unterhaltung in dem Sinne.
Ja.
Und für dich ist in dem Bezug, genauso wie zum Beispiel auch für jeden Musiker oder jede Musikerin, das natürlich auch super wichtig, sich zu vernetzen. Und das eine ist, dass natürlich, wenn du irgendein Konzert gespielt hast und hast 20 Follower mehr und die Leute hören deine Musik und gucken sich das an und so, und kommen zu einem anderen Konzert, also auch geiler Moment, jemand, der uns schon mal irgendwo gesehen hat, taucht dann bei einem anderen Konzert auf und du denkst, okay, wow, so, du kennst die Person nicht, die hat nichts mit irgendjemandem zu tun, den du dort kennst. Das ist dann schon so ein Moment, wo du sagst, ey, ist cool, das ist einfach eine Person, die random gepickt wurde. Und was aber halt auch so ein Ding ist, ist, dass du halt, ich nenne das qualitative Kontakte knüpfen musst. Und zwar mit qualitative meine ich halt einfach Leute, die in diesem Bereich, in dem du
dich
etablieren willst, dich auch in irgendeiner Form weiterbringen. Und da geht es nicht darum, irgendwie auf irgendeinen Zug aufzuspringen oder sich von jemandem carryen zu lassen, sondern es geht einfach darum, sich zu vernetzen, Synergien auszutauschen. Und mit jeder Folge, die du über irgendeinen Künstler machst, appreciatest du ja auch das, was die Person dort macht. Von daher ist es halt cool, dass wenn es schon im Kleinen passiert, aber dann natürlich auch im mittleren bis größeren Bereich, ist einfach mega.
Ja.
Mega.
Und anscheinend gehe ich mal von aus, weil ich habe den Kommentar damals von ihm gesehen, durch eine OG Chemo Reaction oder durch vielleicht 2-3 OG Chemo Reactions kam es zu der Einladung auf Süd-Süd. Und zu meinem.
Kein Flex.
Zu dem Kontakt, den ich jetzt mit, mehr oder weniger mit dem Manager hatte, der todeskorrekt war. Shoutout Ali Regelt, ey, wirklich. Bester Mann. Ja. Auf jeden Fall, boah, wir schweifen ab. Komm, ich hau noch mal ein paar Fragen, weil wir sind jetzt schon bei einer guten Zeit hier. Komm, mal so ein übelster Klassiker. Shoutout an Lynn, die mir geholfen hat bei vielen Fragen, weil mir echt nicht so viel mehr eingefallen ist. Einsame Insel. Wir kennen das Phänomen. Welche drei Gegenstände, und ich rede jetzt von Entertainment-Gegenständen, nimmst du mit? Also klammern wir mal Überleben und alles aus, sondern einfach nur, wie willst du dich dort entertainen? Und du kannst dir das Konzept so aufbauen, dass du alleine dort bist, oder eher, sagen wir mal, zu zweit oder zu dritt.
Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel sowas sage wie Laptop, dann würde das nur funktionieren im Kontext mit ein bisschen Musik-Equipment zum Aufnehmen, so Musik.
Ja, und zu Strom. Du brauchst Strom.
Genau.
Ja, das ist, ja.
Deswegen sage ich, ich würde meine Gitarre mitnehmen.
Mhm.
Mit ausreichend Saiten, die gehören mit dazu, weil die dann auch kaputt gehen. Ich würde ein leeres, sehr großes Buch oder einen Schreibblock mit gutem Schriftwerkzeug, mhm. Schreibwerkzeug, weil ich glaube, ich würde halt einfach schreiben. Ich glaube, ich würde unheimlich viel schreiben, weil du hast so viel Zeit und das, was in deinem Kopf vorgeht, da kannst du sowohl kreativ als auch einfach, also du kannst alles, du kannst Tagebuch schreiben, du kannst einen Roman schreiben, du kannst, kannst dich einfach niederlassen.
Track schreiben, ja.
Und einen Ball.
Ja, den Ball, der ist wichtig. Den hatte ich nämlich auch.
Und einen Ball, aber auch nicht zu groß, nicht zu klein. Weißt du, so ein bisschen größer, vielleicht also so handballmäßig.
Ah, okay, so, krass.
Also ein bisschen größer als ein Handball, weil ein Fußball, Volleyball. Ich glaube, ein Volleyball ist es. So ein geiler Volleyball.
Hab ich gerade auch
Volleyball
überlegt.
Ist so die Ultra-Waffe so für alles. So.
Ja, damit kannst du kicken, am Strand vor allem, barfuß irgendwie, so Beachvolleyball halt, ne?
Genau,
so.
Beachvolleyball kannst du ein bisschen im Wasser spielen, kannst aber auch hochhalten, Beachvolleyball spielen. Ja. Und wenn gar nichts mehr geht, kannst du ihn anmalen und auf deinen Tod warten.
Genau.
Ja, die Wilson.
Ich hab noch drüber nachgedacht. Also ich fühl das mit der Gitarre. Ich kann keine Gitarre spielen, deswegen würde ich sie wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ich würde stattdessen es bringt vor allem was, wenn man nicht alleine ist. Alleine hilft es so ein bisschen, aber vor allem, wenn man zwei oder drei Leute hat, ein Kartendeck.
Also allein bringt's dir gar nichts, aber mit Menschen auf jeden Fall. Besonders stell dir mal vor, du kannst dann auch, du bist ja aus ja so viel Zeit, du kannst ja auch eigene Spiele erfinden.
Ja, ne? Safe.
So, du kannst ja neue, also eigene Spiele mit eigenen Regeln, also da geht einiges. So, das ist.
Ja, also ein Kartendeck wirklich. So, ich war auch früher so ein Gadget-Atze, der immer so ein Kartendeck dabei hatte.
Du bist auch so ein Kartendeck-Mensch auf jeden Fall,
definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich ein Kartendeck auch in der Hand habe, also ich hatte mal so eine Phase, da war ich wirklich auch so ein bisschen auf Kartenmagie und hab da auf jeden Fall ein bisschen Filme geschoben. Also ich bin so einer, der mich dann sehr in verschiedenen Arten auf jeden Fall.
Du warst derjenige, der mit 15 an der Schule gefragt wurde, ob er eine Kippe hat und auf einmal spawnt einfach aus seiner Hand einfach so ein Kartendeck und sagt, nee, aber Herz Ass kann ich dir geben.
Nee, aber lustigerweise haben Leute mich damals nach einer Kippe gefragt, weil das Bicycle Standard in Rot aussieht, ein bisschen, wenn du es nur so flüchtig siehst, wie eine Lucky Strike Schachtel. Aber ja.
Also richtiger Kartendeck-Spawner bist du. Ja. Muss man auch immer, so ein Taschenkartendeck ist auch jetzt, also falls ihr mal nicht wisst, was ihr Rocco schenken wollt, dann
ein
Taschenkartendeck. Mit so kleinen Karten, mit so Mäusekarten.
Auf gar
richtige
keinen Fall.
Mäusekarten, doch. Schenkt ihm so ein kleines Mäusekartendeck.
Damit kann ich nichts anfangen, ich brauche Bicycle Standard. Aber gut, an die Frage knüpft sich nämlich noch die zweite Frage an. Nehmen wir mal an, wir machen den Joris. Welche drei Gegenstände würden das Überleben wirklich am besten sichern?
Also, Feuerstahl.
Shoutout Joris.
Feuerstahl safe.
Ja.
Ich gehe jetzt mal davon aus, einsame Insel, da wird's trotzdem nachts kalt.
Ja.
Feuerstahl. Feuerstahl, Feuerstahl. Ein Schlafsack, sage ich ganz ehrlich, einen richtig geilen Schlafsack, weil, auch wenn der angemüllt und eklig ist und so, mhm, aber allein dieses Gefühl zu haben, weil du weißt ja, einsame Insel nicht, ist da dann auch Dschungel und Vegetation oder ist es kalt und so. Und so ein Schlafsack, der gibt dir noch so dieses Höhlen-Zuhause-Gefühl. Du kannst ja auch eine geile Höhle bauen, aber irgendwie macht das nochmal Komfort. Ja,
ich gehe da drüber, ich würde den Biwaksack sogar nehmen.
Ja, oder den Biwaksack, sowas halt mäßig. Ja. Und Messer, Feierabend. Mehr braucht man nicht.
Ja, easy. Warum gibt's eigentlich Seven vs. Wild? Was Free vs. Wild, ey. Ja, nee, geh ich mit. Geh ich mit allen
rein. Gordo vs. Wild. Wild ist es dann.
Gordo vs. Wild. Sommer 2026, macht euch bereit.
Ganz andere Bereiche, ja, aus dem Leben. Bist du ein Punktesammler?
Ein Punktesammler?
So Rabattpunkte-mäßig. So.
Ach so, ich dachte kurz in Flensburg, aber...
Das keine Werbung, aber dass Rewe jetzt ein eigenes Programm hat und Payback da nicht mehr mit drin ist. Payback ist jetzt bei, was weiß ich. Mhm. Bist du so ein Payback-Punkte und da Rabattcode-Punkte und hier eine Karte haben und bist du so ein Sammler?
Nee, ich sammle keine treue Herzen. Nee, gar nichts. Also,
oder bist du so ein Schwurbler, der dann sagt, ey, ich lass mich hier nicht statistisch erfassen, was ich einkaufe.
Nee, nicht aus den Gründen. Ich habe für sowas keinen Nerv. Ich pack die manchmal ein, wenn du, also es gibt ja so Sachen, die du einfach dann so kriegst, ne, so Treuepunkte, die werfen die dir in die Tüte rein, okay, cool, weil ich kenne Leute, die sammeln die, dann bringe ich die denen mit, aber überall, wo ich mich anmelden muss, sage ich, nee, passt schon.
Hab ich auch keine, ist auch nur Spam. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo dann so Treuekarten cool sind, wenn du dann, weißt, als Beispiel, so du gehst jetzt immer da deinen Kaffee holen.
Ey, ohne Witz.
Und dann ist der zehnten Kaffee, elfte umsonst, so, ganz ehrlich.
Ja.
Das ist was mir was bringt.
Das habe ich immer in der Oberstufe, mein Lieblingskaffeeladen, der Kaffee war scheiße teuer, aber ich habe es mir gegönnt und wirklich da jeden Tag immer mit meiner Karte hin und immer, alle zwei Wochen war dann einer gratis, ja.
Ja, nee, muss ich sagen, das fühle ich. So Sachen, wo du halt wirklich dann auch dieses Produkt gratis bekommst und wenn es nur in einer kleinen Menge ist oder so, finde ich einfach, ja, aber sonst bin ich auch kein Punktesammler.
Aber also, wo wir schon bei Supermarktkassen sind, warst du so ein Klebesticker-Sammler oder Fußball, diese Hartplastikkarten, die auch umwelttechnisch sehr bedenklich waren, so EM- und WM-Zeiten. Hast du so,
also ich habe früher Panini-Hefte gesammelt.
Habe ich einmal gemacht.
WM 94, 98 und glaube ich dann noch 2002 oder so, irgendwie sowas. So die aus den Jahrgängen oder 2000, auch von EM, keine Ahnung. Ich habe drei Hefte, glaube ich.
Ja, ich habe nur eins, 2014 war meins, ja.
So ganz alte Sammeldings, auch mit so Münzen oder so von meinem Großvater, so von, was weiß ich, keine Ahnung, voll lang her. Von meinem Vater, glaube ich, so ein Aral-Sammelheft mit allen Bundesliga, also so Gerd Müller und Sepp Maier und sowas dabei. Aber nee, meine Großmutter, die hat mir immer so zum Geburtstag, weil dann meistens darum WM oder sowas war, dann vom Rewe diese Sammelmappen mit diesen komischen Karten geschenkt, aber die hat es schon fertig gesammelt. Und so, hier, das schenke ich dir. Und dann hatte ich das so von jedem zweiten Jahr und ich dachte mir so, was soll ich denn damit anfangen? Das Einzige, was wirklich Bock macht, ist, das zu sammeln. Ich hatte noch mal vor, weiß ich nicht, welche WM oder EM vor ein paar Jahren, habe ich mal mit einem Kumpel, Shoutout, geht raus an dich. Du weißt, wer du bist. Habe ich noch mal, so haben wir so auf Spaß gesagt, oh, lass mal Panini-Heft machen. Und ich glaube, ich war da sehr treibend und er war da gar nicht so interessiert. Da haben wir einmal so eine Kiste da reingeklebt, die wir uns gekauft haben und haben das Heft natürlich nicht voll gemacht und dann nie wieder daran das Ding angefasst.
Ey, ich habe da 2014 so Geld angesteckt, ne? Ich will nicht wissen, wie viel da reingewandert.
Ach, für so ein Heft, wenn du es wirklich voll machst, gehen da locker 180 Euro.
Mehr. Also ich glaube, damals waren die Gerüchte so, dass es so um die 500 in der Regel kostet, so ein Heft voll zu machen.
Das ist so ein bisschen wie diese, kennst du diese Sammelhefte? Also wenn du so ein, oh, hier, für Kinder so, kauf dir für 1 Euro das Dinosaurier-Sammelheft. Du kriegst sofort den leuchtenden Knochen vom T-Rex schon und dann musst du noch 50 andere Zeitschriften nachkaufen. Die kosten 8 Euro, 10 Euro, das ist dann immer gefühlt ein Teil mit drin. Damit du dann nach 50 Ausgaben dann dieses Ding fertiggestellt hast. Auch ist voll der Scam.
Ist immer so eine Titanic in der Flasche oder so.
Oh. Ja, ey, wir hatten so einen Dinosaurier, so einen T-Rex. So, ey, ganz ehrlich, es war so Müll. Wir haben es auch nie fertiggestellt. Meine Schwester und ich, ehrlich, zwar. Wie dumm, du willst auch alles haben einfach.
Ja.
Du willst alles als Kind haben. Ja, nee. Nee, bin ich nicht. Bin kein Sammler. Jetzt überlege ich, womit kann ich dir jetzt noch kommen? Das habe ich.
Ich habe eine kurze Frage.
Ja, hau raus.
Nochmal Shoutout an Lynn, die kam von ihr. Ich gebe dir einfach mal so weiter. Wenn du nur noch zu einem Arzt in deinem Leben gehen könntest, welcher wäre das? Also eine Fachrichtung.
Ja, es ist doch vollkommen klar.
Ist es das, ja?
Also es gibt halt zwei essentielle, also der Zahnarzt ist wirklich essentiell.
Mhm.
Die Frage ist, ob der Allgemeinmediziner das vielleicht nicht auch abdecken könnte. Also die Frage ist, für was ist mein Allgemeinmediziner so imstande, ne? So, mhm. was kann der mir bringen? Und ich sag ganz ehrlich, am Ende der Allgemeinmediziner, weil ich den, zum Beispiel den ich habe, ist auch physiotherapeutisch und osteopathisch und sowas, hat der Peilung. Ja. Und wenn der mir auch einen Zahn ziehen kann, so dann.
Ich denke, das kriegen die schon hin, oder? Also
der kann betäuben, dann geht das schon.
Mein Call war Unfallchirurg. Also wenn.
Das ist die Frequenz so niedrig, finde ich.
Naja, aber der kriegt trotzdem alles hin, weißt du so. Der hat schon Schlimmeres gesehen, denke ich mir.
Aber kriegt der Allgemeinmediziner das nicht hin, wenn du zu dem im offenen Bruch kommst? Und der weiß, die muss ja auch überlegen, der kann dich nicht wegschicken und sagen, ey, den musst halt zum Unfallchirurgen. Und dann sagst du, ja, ich habe dem Flacco damals im Podcast gesagt, ich darf nur zum Allgemeinmediziner. Also der Allgemeinmediziner muss dann schon auch mein Problem lösen, was ich habe.
Ja, ja, aber ich glaube, dass in der unfallchirurgischen Ausbildung auch viel Orthopädie drin steckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ich dann so einen richtigen, keine Ahnung, so einen Irak-Veteran habe, der so Jungs da zusammengeflickt hat und dann weiß ich so, okay, der hat alles schon gesehen, der konnte sich da nicht auf einen Kollegen verlassen, der kriegt mich schon wieder hin, weißt du so?
Ja, ja. Ey, ist schwierig, aber ich finde auch den Zahnarzt keinen unwichtigen Call.
Ja, aber ich denke auch, dieser Typ, der da gedient hat, der wird mir auch einen scheiß Zahn ziehen können oder so.
Ja, aber auch der kann, und auch genau der Allgemeinmediziner, die werden uns keinen Zahnersatz schaffen können. Das halt nicht, ne? Also irgendwo sind halt, und deswegen der Allgemeinmediziner, der wird dir den Bruch auch schienen können, sodass du zumindest irgendwann halt, wenn ein bisschen schief, aber halt dann trotzdem noch laufen kannst.
Ja. Aber kriegt der das Hüftgelenk auch wieder eingerenkt oder die Schulter auch wieder eingerenkt?
Ja, safe. Mein Schwager ist Pathologe, also ich glaube, dass der auch, die haben ja dieses Studium spezialisiert sich ja irgendwann hinten raus, aber am Anfang bist du ja auch, jeder von denen kann auch ein bisschen alles.
Mhm. Ja, gut, gut.
In welcher Stadt respektive welchem Land würdest du wohnen wollen, wenn du nicht in Frankfurt bleiben wolltest, könntest, müsstest?
Mhm. Also
ein Land, eine Stadt. Also eine Stadt in Deutschland und ein Land.
Ja, Stadt in Deutschland, da spreche ich eigentlich schon seit Jahren immer diese eine Sprache. Ich glaube, es wird auf Berlin hinauslaufen. Frankfurt und Berlin, die haben dann doch irgendwie so das gleiche Maß an Abgefucktheit und auch irgendwie Weltstädtigkeit. Mittlerweile fuckt mich Berlin auch immer mehr ab, auch wenn ich weiß, dass es halt immer nur gewisse Viertel sind, von denen man dann halt diese Abfucks mitkriegt. Deswegen Berlin ist so vielschichtig und groß, dort wird man schon seinen Platz finden. Ansonsten wäre Hamburg auch ein Call. München sehe ich mich gar nicht. Also München zieht mich null. Aber auch einfach geil, so trotzdem Süddeutschland irgendwo in Baden-Württemberg wäre auch geil. Könnte ich auch. Also
ja, Süddeutschland ist schon auch schön, ey.
Ja, ja, eben. Schon sagen. Eben. Dann so die Nähe zu Italien und keine Ahnung zu Schweiz und was auch immer. Also vielleicht wird es auch am Ende so was richtig Kleinstädtiges, so Freiburg oder so. Take ich auch.
Voll die schöne Stadt auch.
Ja, ja, geil.
Laufen auch alle barfuß.
Ja, genau. Also, ja, Deutschland wird eine Menge gehen. Würde ein bisschen auch davon abhängen, natürlich, was ich brauche. Ne? Wenn ich halt gut vernetzt sein muss, dann wäre Berlin wahrscheinlich schon der Call, auch in der Medienbranche. oder Köln, aber nee, Köln habe ich nicht so einen Bock drauf.
Nee, Köln finde ich, irgendwie kulturell ist das eine coole Stadt, aber irgendwie.
Aber als Frankfurter ist das nicht so der Vibe.
Nee, und ich muss auch sagen, wir waren da immer auf Klassenfahrt und ich war da auch mal beim Karneval und so, als ich jung war. Ja. Und irgendwie finde ich diese Stadt auch bisschen, das kann ich als Frankfurter sagen, wir haben ja auch nicht die schönsten Ecken immer, aber wir haben viele schöne Ecken. Irgendwie finde ich es ein bisschen trist, siffig, grau. Also grau trifft, Köln ist für mich grau. Und natürlich sind die Leute nicht grau und sind total bunt und lustig und cool und divers. Und also kulturell finde ich das, glaube ich, echt eine geile Stadt. Und auch medial ist da natürlich viel. Aber ganz ehrlich, Köln finde ich einfach, weiß nicht, nee.
Wir haben so den Papa Platte Rage gerade hier auf Köln geschickt, aber
ja, Köln ist auch, finde ich, echt nicht geil, ey.
Ja,
Umland Berlin würde ich, also ich würde auch nicht direkt nach Berlin ziehen, aber so in dieses Umland so, da finde ich das schon ein bisschen chillig. Und im Ausland?
Ja, also es, jetzt gibt es natürlich die, wenn alles ideal auf der Welt laufen würde, Antwort und die nach aktuellen Verhältnissen, wo sehe ich mich am sichersten, Antwort?
Also alles ideal kann ich für dich jetzt schon beantworten und das ist die Vereinigten Staaten von Amerika.
Yes. Ja.
Und unter den aktuellen Bedingungen?
Ja, keine Ahnung, sowas. Entweder skandinavisch oder Neuseeland.
Du hast natürlich wettermäßig auch ein bisschen Abfuck.
Ja. Aber wenn du so im Süden von Schweden lebst. Da geht's noch, da hast du noch ein bisschen Tag und Nacht und es ist halt schöne Natur und so. Vielleicht
ja, das safe auf jeden Fall.
Auch wenn die krass mit Gangkriminalität gerade zulegen, ne? Schweden ist das neue Holland, ey. In den
letzten Jahren auf jeden Fall, die zwei Länder sind gut mit dabei.
Ja.
Für mich ist natürlich klar, und da werde ich wahrscheinlich auch meinen Lebensabend irgendwann verbringen. Ist Mexiko, wo genau dort, dafür habe ich das Land noch nicht genügend erkundet, gibt aber schon ein, zwei Städtchen, Orte, die ich cool finde, wo ich sage, da könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Besonders kannst du halt echt auch dir, wenn du dir mit ein bisschen Kapital dorthin kommst und dir das auch, dann kannst du es dir richtig schön machen, kannst ein richtig schönes Leben haben, du hast gutes Wetter, du hast extrem geiles Essen, die Leute sind total toll, kulturell ist da was los, die Leute sind interessiert, gerade menschlich ist das toll. Teile von Italien, also ich könnte mir auch vorstellen, so auf Alt in Südtirol, in den Bergen, so finde ich auch geil, sowas.
Oder so Deutsche Vita in der Toskana.
Deutsche Vita, ja.
Deutsche
Vita. Bring ich meine Deutsche Vita mit, das kannst
du aber. Deutsche Vita. Und okay, um vielleicht den Kompromiss zwischen meiner Traumvorstellung und dem, wo ich mich am sichersten fühle, zu kicken, vielleicht doch dann in Kanada.
Auch geil, auch schwierig, gibt's auch. Also Kanada hat auch ich finde Kanada übertrieben geil, aber auch menschlich ist es auch, musst du auch gucken, wo du bist dort, ne?
Das ist schon klar. Auf jeden Fall.
Muss man sich auch überlegen, wo genau, zum Beispiel französischsprachiger Raum, weiß ich nicht. Finde ich, glaube ich, schwierig.
Ah, nee.
Ich habe noch was Lustiges zum Abschluss. Oder so, in Richtung Abschluss.
Ja, lass
mich. Ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz, einfach ja oder nein.
Okay.
Wird die Eintracht in den nächsten 10 Jahren deutscher Meister?
Ja.
Gut.
Gegenfrage. Wird Bayern in den nächsten 3 Jahren Champions-League-Sieger?
Ja.
Okay. Wir merken uns das mal und gucken in 3 respektive 10 Jahren, ob wir beide denn recht hatten. Okay, cool. Ich bringe noch eine Sache mit. Kam auch von Lynn. Shoutout, ey, Lynn carried hier heute richtig meinen Beitrag. Ich soll dir, by the way, liebe Grüße sagen.
Vielen lieben Dank. Liebe Grüße an dich zurück.
Ja, richtig aus, wenn sie es nicht hört. Du bist ja ein Mann mit langen Haaren. Wie ist das so? Also läufst du manchmal auch mit offenen Haaren rum? Also ich sehe dich nie so. Oder weil ich stelle mir das halt so vor, ich kenne das aus meinem Umfeld jetzt schon mittlerweile von vielen Leuten, die dann halt eigentlich nur diese eine Frisur haben. Zurück, Man-Bun, wie auch immer, Seiten auf kurz und Aber lässt das irgendeine Variabilität noch zu? Oder wie ist es so im Alltag?
Also erstens, Erling. Erling.
Ja.
Ja. Keine Ahnung, es hat sich ja so ergeben. Ich hatte ja früher so Justin Bieber Surfer-Schnitt und dann kam das dann irgendwann, ich wollte eigentlich immer mal irgendwie noch mal lange Haare und wollte wissen, ob ich das tragen kann oder nicht und ob es mir steht oder nicht.
Mhm.
Ich trage zu Hause, wenn ich auf der Couch bin zum Beispiel, mag ich es nicht so gern, dass der Bann da ist. Das stört mich dann, wenn ich meinen Kopf richtig ablegen will oder zum Schlafen und so. Und da habe ich natürlich offene Haare. Meine Frau sagt immer, oh, trag die mehr offen und es sieht so gut aus. Manchmal gibt's so diesen Moment, so ich mache öfter mal, also es gibt den Moment, dass Leute mich draußen sehen und ich habe meine Haare offen, dann habe ich sie gerade mal aufgemacht, ne, und lass die mal für 1-2 Minuten offen oder will den Bann eh neu machen und dann lass ich sie mal kurz, will ich auch den Effekt wirken lassen, ne, so ein bisschen dieses, wow, ich weiß gar nicht, wie du so aussiehst. Ich glaube, dass mich oft die Länge meiner Haare stört, dass ich viel lieber einen Tick kürzere Haare hätte, dann würde ich sie mehr offen tragen, aber was auch zum anderen Punkt auch dann zur Folge hätte, dass ich nicht so gut einen Bann machen könnte.
Mhm.
Es gibt so eine gewisse Länge und Kürze, so wo du sagst, hier kannst du den Bann gut machen, aber ich werde wahrscheinlich die Haare nochmal ein bisschen kürzer schneiden, damit ich sie mehr offen tragen kann. Aber mich nerven auch oft die Haare, wenn ich die offen habe. Dann fallen die dir ins Gesicht und du lehnst deinen Kopf nach vorne. Und das ist, also das Game spiele ich nicht irgendwie. Ne?
Also ich sag dir, wie es ist. Ich habe früher, also in der Jugend auch, ich war so ein Seitenscheitelmensch. Und es hat mich so abgefuckt. Vor allem als Brillenträger, dann hast du hier immer an der Brille irgendwie die Haare, dann wieder hinters Ohr. Weißt du, das ist so diese Bewegung. Ich hab das gehasst und es.
Da bläst dir der Wind rein und so.
Ja, oh. Also deswegen.
Alle, die mich von früher kennen, noch mit diesem Surfer, ich hatte dann so ein Seitenscheitel-mäßig, so über das Gesicht drüber gefühlt, wie so eine.
Augenklappe.
Wie so eine Augenklappe, genau, die Justin Bieber-Augenklappe.
Ja.
Und jeder kannte meinen Move. Ich bin auch immer gegen den Wind gelaufen, so dass das von der Seite nur kam und nicht von der anderen Seite, dass das so aufgewirbelt werden kann, weil dann siehst du eh aus wie die Leute, die halt heute mit diesem komischen Haarschnitt durch die Gegend rennen, weißt du? Diese ganzen jungen Kerle. Und deswegen kannte jeder so meinen Move. Ich hatte ich kann es jetzt nur einmal nachmachen, so ein Schüttler. Alle kennen den Schüttler von früher.
Den Schüttler.
Vielleicht wird es sich nochmal auch so ergeben, dass ich sie mehr offen trage, dann aber kürzer. Was für mich noch so ein Punkt ist, ich kann mir nicht mehr vorstellen, eine andere Frisur zu tragen. Bedeutet, ich kann mir gerade keine Kurzhaar- oder Mittelhaarfrisur, ich kann mir nichts vorstellen, so wie meine Haare jetzt sind und also, Keimratsecken und so, ne?
Ja, du könntest dir irgendwie nicht vorstellen, meinen Style zu rocken.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja,
so, es geht einfach nicht.
Mhm.
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dann so 3, 4, 5, 6, 7 Zentimeter langes Haar zu haben und das irgendwie zu stylen oder so.
So Mark Eggers-mäßig.
Fühle ich auch gar nicht. Ich finde irgendwie so eine Frisur sucht dich ja auch aus für einen Lebenszeitpunkt. Und ich finde, ich bin noch so, dass ich weiß, dass es zu meinem Lebenszeitpunkt passt.
Glaubst du, kannst später irgendwann Glatze rocken?
Ich glaube, ja. Darf ich nicht so dick sein oder werden, sondern eher vielleicht nochmal ein bisschen abnehmen, so, weil wenn ich mir überlege, ich in Top Shape, gehen wir mal vom Best Case aus, Top Shape Gordo, ja, der dann nicht mehr Gordo ist. So den Bart, den ich halt trage, ja, es ist in Anführungszeichen ein heller Vollbart, so, ne, oder 3-Tage-Bart, je nachdem, wie ich rasiere. Und dann Glatze, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich das, was ich mir am ehesten noch vorstellen kann. Oder halt zumindest so kurze, ganz kurze Haare, so, ne, dieses Glatze und vielleicht 3 Millimeter oder so.
Ja, klar. Auch so 3 Tage Haarschnitt.
Genau, aber halt mit, und auch wirklich aber auch geile Glatze, so, wenn Glatze halt so ganz, schon so ein bisschen poliert, so, die Best-Case-Vorstellung von der Glatze ist halt so Jason Statham-mäßig.
Nein, Pep Guardiola.
Oder Pep Guardiola auch so, also da siehst du ja, es sieht gut aus, ne? Es sieht jetzt nicht scheiße aus. Es darf halt nur nicht irgendwie da reinkommen, dass jemand irgendwie dir eine dumme politische Haltung unterstellt oder so. Wenn du den Look hast, dann ist auch
Also es sollte nicht schlechter als bei Zidane aussehen, dann wird es langsam kritisch. Also ich glaube nicht, dass du dann das Problem haben könntest, dass dir eine schwierige politische Meinung zugeordnet wird, weil du trägst jetzt nicht so die kontroversen Klamotten, du bist jetzt nicht so der Springerstiefel und Thorsteiner-Jacke, Mensch, weißt du so.
Stilistisch bin ich da schon, glaube ich,
ja,
in der Richtung, in der ich mich auch befinden möchte.
Ja, ich meine, also kennen auch viele Leute, bei denen es dann halt irgendwann der Step war und die das dann auch rocken konnten. Keine Ahnung. Also zwischenzeitlich hatte Trimax ja auch mal Glatze gerockt. Fand ich, ging voll klar. Bei Carsten, ich kann mir Carsten gar nicht mehr mit Haaren wieder vorstellen. Und ja, oder kennst du noch Toxic von hiphop.de?
Ja, ja.
Der mit dem langen Bart, ja.
Weißt du, wer auch eine Glatze vertragen könnte? Das war auch der Call von Uwe. Hugo auf jeden Fall, der könnte auch eine Glatze vertragen. Mach dir mal Gedanken, Junge. Vielleicht gar nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir haben euch hier jetzt mal gut durchgebracht und uns auch gut durchgebracht. Wenn du jetzt nicht noch irgendwas Krasses hast, dann würde ich sagen, dass wir für heute diese Podcast-Runde beenden werden.
Eine letzte Frage habe ich noch. Nämlich.
Bist du wie der Elternteil so der, oder so beim Elternabend dann so, alle wollen schon gehen, das ist schon echt Viertel nach acht und so dann. Aber eine Frage habe ich noch, wie ist denn das hier mit damit? Ja.
Ja, genau, das macht dann so voll was auf. Weil mein Kind.
Ja.
Wir hatten damals.
Da wird nochmal ein Riesenkonflikt geschürt.
Wir hatten damals.
Dann auch ums Persönliche.
Meine Mutter hat mir das erzählt, als sie damals vom Elternabend wieder kam in der Grundschule. Wir sollten Flötenunterricht kriegen. Und eine Mutter hat gesagt, findet sie nicht gut, weil ihre Tochter spielt Klavier und dass das sich dann ins Gehege käme. Alter, was du auch so denkst.
Fick dich einfach. Da würde ich auch, was willst du da antworten, ganz ehrlich?
Ja, also wir haben am Ende Flötenunterricht gehabt. Und meine Mutter hat auch gelitten, aber nur weil ich zu Hause üben musste. Auf jeden Fall, die Frage treibt uns, guck mal, wir haben angefangen kurz über Fußball zu sprechen. Und wir hören auf, mit kurz über Fußball zu sprechen, weil ich hatte neulich die Erfahrung, dass ein Kollege aus dem Stadion eine gute Freundin von sich dabei hatte, die das erste Mal in der Kurve dabei war. Und ich fand es voll geil anzusehen und mitzuerleben, wie sie vorher noch so ein bisschen skeptisch, ne? Man hat ja immer so, es gibt Leute, die haben Vorurteile über die Kurve und wie es dort zugeht und so. Und wie 5 Minuten dort gereicht haben und am Ende des Spiels, wie die Reflexion dazu war. Wie war denn das bei dir, als du das erste Mal in die Kurve kamst? Vorher, mittendrin und nachher?
Also mein bester Freund hat mich ja mit in die Kurve genommen, oder auch wenn ich in die Kurve gehe, dann nimmt er mich immer mit, dann organisiert er mir auch die Tickets oder das Ticket. Und also es ist nicht so, dass ich voll die Vorbehalte hatte, so ich wusste schon, was mich erwartet. In manchen Dingen, aber ich war irgendwie auch so ein bisschen nervös, ängstlich vielleicht, aber einfach nur nicht aufzufallen, nichts falsch zu machen, so, das war eher der Punkt. Und bei mir haben, also es gibt die ersten 10 Minuten, da habe ich dann immer angefangen, nach 10 Minuten habe ich noch geraucht, immer eine Kippe zu rauchen und immer genau pünktlich 10 Minuten, es gab so ein paar Rituale vorm Spiel, die wir dann immer eingeführt haben. Und ich muss sagen, mein bester Freund ist, glaube ich, nicht so der krasse Sänger im Block. Der klatscht viel mit und ist da, aber der ist nicht so der Lautstarke. Und ich war halt innerhalb von kürzester Zeit so angesteckt, so dass ich bei meinem ersten Spiel schon so nach 10, 15 Minuten keine Stimme mehr hatte.
Yeah,
und auch das dann hinten raus dosieren musste, das kann ich heute. Heute habe ich so ein gleichmäßiges, aber ich bin da schon sehr tatkräftig dann mit am Grölen. Und es hat ihn auch voll angesteckt. Ich habe auch gespürt, dass ihm das sehr viel bedeutet hat. Also am schönsten ist es, da im Block zu stehen und zu wissen, so, ich bin da mit meinem engsten Freund und wir uns verbindet hier jetzt gerade was und es verbindet uns auch mit allen anderen im Stadion. Und diese Energie zu spüren, gab dann auch mal Momente, wo es abgefuckt war, weil du nicht gut sehen kannst, aber dann ist das Spiel auch eher zweitrangig. Dann ist das Ganze, du nimmst halt vieles in Kauf dafür, die Kälte oder die krasse Hitze. Das ist irgendwie unbequem und so. Und genau das macht's halt aus.
Das teure Bier, sagen, die fehlende Toilette, ja.
Genau, aber ich muss, und das so einfach auch so ein bisschen so der Umgang untereinander, der ist lustig, familiär und auch hart. Und das feiere ich. Das hat mich einfach, ich war dann irgendwann mal danach, nachdem ich die ersten Mal dann in der Kurve war, mehrfach, war ich dann mal, weil wir Karten bekommen haben mit meiner Frau, so auf so, ja, Plätzen von der deutschen Börse, jetzt keine VIP-Plätze, aber so schon ein bisschen schönere Plätze.
Ja, furchtbar.
Und es ist zum Fußballschauen, ist es echt, also wenn du wirklich Fußball gucken willst und auch taktisch und das, ist es geil, aber es hat, macht mir überhaupt keinen Spaß, wenn ich halt meine eigene Mannschaft spielen sehe, dann ist das was anderes. Und deswegen, wenn ich zum Spiel gehen würde, ich sag jetzt einfach so, Deutschland gegen Mexiko, dann hätte ich viel mehr Bock, das so als Teil dessen zu sein, aber irgendwie trotzdem als Betrachter eben mit einer guten Sicht auf alles, auf die beiden Fangruppen, in Anführungszeichen Fangruppen oder Supporter halt, und auf das Spiel. Aber sonst Eintracht, Block, was anderes will ich eigentlich nicht.
Ja, absolut.
Infiziert kann man einfach einen Haken hinten dran machen. Infiziert und
ja, aber ich unheilbar. Ich hab dort auch einfach wieder gemerkt, wie schön ich das finde. Wie man da zuschauen kann, wie das jemand infiziert. Weil ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich jemanden mal mitgenommen habe und der danach meinte, ja, ist cool, aber ist nichts für mich. Und das hat mich dann voll hart getroffen. Es war wie so eine Schelle ins Gesicht und ich war dann so voll so patzig auch so, ja, okay, dann hole ich dir keine Karte mehr. Weißt du, so das, der teilt jetzt nicht meine Leidenschaft. Aber in diesem Fall war es jetzt halt so vor ein paar Wochen so und das hat mich sehr, sehr gefreut. Liebe Grüße an der Stelle. Die Person meinte auch, dass sie mal in den Podcast reinhören will. Vielleicht tut sie das an dieser Stelle. Das war dann meine letzte Frage. Und jetzt beenden wir den Elternabend hier. Geh ab in die Sonne, mein Junge. Mach was aus dir.
Das werde ich tun. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, welche es auch immer sein mag. Seid gut zu anderen, seid besonders gut zu euch, seid auch gut zum Flacco. Und ich werde an euch denken, die Zeit genießen und mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer Bio ist für mich Abfall. Erdbeerkäse.